Interview.
Vom 13. bis 18. August war der jetzige 65. Hochmeister des Deutschen Ordens oder in der Langform Orden der Brüder vom Deutschen Haus St. Mariens in Jerusalem, Dr. Bruno Platte, auf dem Gebiet des ehemaligen Ordensstaates zu Besuch. Er ist nach dem Abitur in den Orden eingetreten und erfüllt das Amt des Hochmeisters seit 13 Jahren. Uwe Hankamp hat ihn zum Anlass seines Besuches, den Änderungen im Verhältnis zwischen Polen und dem Deutschen Orden und dem interaktiven Museum des Deutschordensstaates in Soldau befragt.
Früher war ja der Hochmeister der Staatschef, Regierungschef des Deutschordensstaates. Was hat der Hochmeister heute für eine Rolle?
Ja, die Funktion des Hochmeisters hat natürlich im Laufe dieser 800 Jahre mehrere Entwicklungen durchgenommen. Ursprünglich hier, solange es den Ordensstaat in Preußen gegeben hat, war er natürlich souverän und Staatsoberhaupt. Später dann auch noch bis zur Säkularisation unter Napoleon war er dann Landesfürst in Mergentheim, im Württembergischen. Heute ist der Hochmeister ein Generaloberer, so wie es das Kirchenrecht eigentlich für alle obersten Vertreter eines Ordens vorsieht. Hochmeister, Generaloberer, das heißt also zuständig, letzte Instanz für den gesamten Orden, der bei uns eine recht interessante Struktur hat, nämlich eine dreigliedrige. Da sind einmal die Priester, die Brüder des Ordens, dann sind die Schwestern des Ordens, auch etwas ganz Spezielles, dass eine Schwesterngemeinschaft voll integriert ist in einen Orden. Und als dritte Gemeinschaft sind die Familiaren, das ist im Wesentlichen eine Laienstruktur. Diese drei Zweige sind eben im Oberhaupt des Hochmeisters zusammengefasst und dafür bin ich also letzte Instanz, das heißt also die üblichen Dinge, der Führung, der Leitung, der Genehmigung, der Kontrolle, der Visitation, kurzum all das, was einem kirchlichen Oberen zusteht.
Das heißt, Sie sind sozusagen der, in Anführungszeichen, Direktor des Unternehmens für soziale Tätigkeiten.
Der Vergleich Direktor ist keineswegs angebracht, weil wir natürlich im Wesentlichen und im Grundsatz vom Wesen her eine religiöse Gemeinschaft sind. Das heißt also ein geistlicher Oberer. Das Geistliche, das Religiöse ist dabei nicht zu vergessen, weil ja die primäre Aufgabe einer religiöse ist. Sehr wohl aber sind wir, und wir sind auch als Hospitalbruderschaft gegründet worden, wir sind sehr, sehr stark engagiert im sozial-karitativen Bereich, aber auch im kulturellen und im weltanschaulich-gesellschaftlichen Bereich.
In Soldau bei der Eröffnung des Museums wurde von den zivilisatorischen Leistungen des Ordens gesprochen, die in Polen in der Vergangenheit auch gerne vergessen wurden. 770 Jahre ist es jetzt her, es wurde gerade in Frauenburg groß gefeiert. Was war denn vor 770 Jahren?
Ja, der Orden war schon vorher da, aber vor 770 Jahren, das heißt also exakt am 29. Juli des Jahres 1243, hat der Bischof Wilhelm von Modena im Auftrag des Papstes und auf Ersuchen meines Vorgängers, des Hochmeisters, hier in dem gerade im Aufbau begriffenen Ordensstaat 4 Bistümer gegründet. Das heißt also, der Orden hat neben dem Willen, hier eine staatliche Struktur, eine wirtschaftliche, eine gesellschaftliche, eine diplomatische, eine Handelsstruktur aufzubauen, auch klarerweise von allem Anfang an das Konzept hat, auch kirchlich, auch religiös, dieses Land zu prägen und zu formen und eben in der Gestalt von 4 Diözesen die Seelsorge zu gestalten.
Und diese, Sie sagten jetzt erstmal Bistümer, dann Diözesen, gibt es die jetzt noch in dieser Form?
Mit der Reformation des Jahres 1525 und der gleichzeitigen Säkularisierung des Ordensstaates sind 3 von diesen 4 Diözesen protestantisch geworden und daher natürlich für den Orden verloren gegangen und erfuhren eine ganz andere, neue Struktur. Wenn dem hier die Diözese Ermland ist seit 770 Jahren ununterbrochen ein katholisches Bistum bis zum heutigen Tag. Nach den Umwälzungen des Zweiten Weltkrieges hat sich natürlich auch die Bevölkerung hier geändert, sodass also diese früheren Bereiche, die ja protestantisch geprägt waren, heute von polnischer Bevölkerung bewohnt sind und daher auch wiederum katholisch geworden sind. Sodass also in diesem Bereich der ehemaligen 4 preußischen Bistümer heute 4 katholische Bistümer wieder neu eingerichtet sind seit dem Jahre 1992.
Was ist das für ein Gefühl, wenn man jetzt als Hochmeister des Deutschen Ordens auf dem Domberg von Frauenburg steht?
Natürlich ist das ein ganz besonderes Gefühl und auch eine besondere Ehre, vom Metropoliten und Erzbischof von Aldenstein eingeladen zu sein, dieser Feier vorzustehen, gemeinsam mit den anderen Bischöfen dieses Gebietes. Es bringt natürlich zum Ausdruck, dass der Deutsche Orden einfach Gründer ist, dieser Bistümer. Und dass es diesen Orden heute nach 825 Jahren eben immer noch gibt und dass dieser Ordensobere dann eben so quasi wie ein Gründungsvater eingeladen wurde, diese Feier zu begehen. Sie können sich vorstellen, dass das schon ein erhebendes Gefühl ist, einem auch mit großer Dankbarkeit erfüllt, wenn man sieht, was die Ordensgemeinschaft seinerzeit eben aufgebaut hat und dass man auch heute noch auf diesen Grundelementen und auf diesen Traditionen aufbauen kann.
Ganz andere Feier vor 3 Jahren, da waren Sie ja auch eingeladen. 600 Jahre die Schlacht bei Grunwald, sozusagen die Schlacht, die das Ende des Deutschordensstaates eingeleitet hat. Es ging ja sehr durch die Medien. Der Hochmeister des Deutschen Ordens kommt erstmals nach Polen zu so einem großen Ereignis. Wie war das denn im Vergleich, so dieses Gefühl?
Es war natürlich schon etwas ganz Besonderes. Ich meine, einmal ist es vorstellbar, dass die Organisation, die damals eben bei der Schlacht beteiligt war, sprich Deutscher Orden, auch irgendwie mit erwähnt wird und von der Partie ist. Aber es war natürlich keineswegs ausgemacht. Und es war auch für mich am Anfang gar nicht so sicher, ob ich einer eventuellen Einladung auch folgen würde. Es hat sich dann aber natürlich gezeigt, dass dem polnischen Staatspräsidenten sehr ernst war mit dieser Einladung. Ja, dass diese Einladung sogar beinhaltet hat, dass ich bei dieser zentralen Feier eine offizielle Ansprache halten soll. Und damit hat sich gezeigt, dass das Verhältnis Deutscher Orden und Polen ein ganz neues geworden ist. Dank der Entwicklungen der letzten Jahrzehnte, dank auch der Historiker, nicht zuletzt der polnischen Historiker, also dass man jetzt nunmehr nach dem Abklingen und dem Verschwinden der ganzen Ideologien, es hat ja heute niemand mehr die Notwendigkeit vor dem anderen Angst zu haben oder sich irgendwo zu produzieren, dass also mit dem Abklingen dieser Ideologien, sowohl auf deutscher wie auf polnischer Seite, dieser Besuch anlässlich der 600-Jahr-Feier der Schlacht von Dannenberg eben stattfinden konnte. Ich konnte damals in meiner Ansprache wirklich darauf hinweisen, dass wir alle dankbar sein können, gerade weil Polen jetzt ja auch ein Mitglied der Europäischen Union ist, für diese freundschaftliche Entwicklung und dass eben die Dinge jetzt objektiv angeschaut werden können, ohne ganz besondere Vorbehalte, man aufeinander zugehen kann, dass die Historiker in Ruhe ihre objektiven Forschungen machen können. Es ist ja nicht alles nur Gold, was glänzt, und da muss man durchaus eben auch in Betracht ziehen, dass die Geschichte auch weniger leuchtende Fakten mit sich bringt. Aber insgesamt war das natürlich ein ganz besonderer Einschnitt, sowohl für den Deutschen Orden, aber ich denke auch nicht zuletzt ein bisschen auch für das Verhältnis Polen und Deutschland.
Sie sind jetzt, haben Sie gesagt, 13 Jahre Hochmeister. Sehen Sie Bewegung, sehen Sie Entwicklung in diesen 13 Jahren? Also weg von Sienkiewicz, die Kreuzritter und diesem Film. Gibt es diese Bewegung und ist die stabil? Wird die auch weitergetragen?
Ich glaube, ganz eindeutig feststellen zu können, dass es diesbezüglich eine sehr positive Bewegung und Entwicklung gegeben hat in den letzten Jahren. Es geschieht immer wieder, gerade eben wie auch jetzt letzthin bei der Eröffnung dieses Museums in Soldau und bei vielen anderen Gelegenheiten, dass man hier auch die zivilisatorischen Leistungen, die der Orden damals verbracht hat, jetzt also eben auch beginnt zu schätzen und von daher einfach insgesamt diese Vorurteile des Ordens, die ja geprägt waren, so nach dem Schema der Deutsche Orden, der den deutschen Nationalismus nach Osten trägt und der grausam ist und etc., das waren ja rein ideologische Dinge. Und das ist jetzt weg, sodass man eigentlich ganz ohne Vorbehalt eben auch das schätzen kann, was ja auch heute noch für jedermann sichtbar eben an Leistungen da ist, hier die Burgen, siehe die verschiedenen Denkmäler als Weltkulturerbe, siehe eben die kirchlichen Strukturen, siehe manche Handels- und ähnliche staatliche Strukturen, die eben darauf zurückgehen. Und das wird jetzt zusehends anerkannt, sodass ich eben als Vertreter des Ordens in den letzten Jahren in außerordentlicher Freundlichkeit empfangen werde und durchaus als ein absolut konstruktives Verhältnis feststellbar ist.
Gibt es da im Vergleich zu anderen Ländern, in denen der Orden aktiv war oder ist, wird das woanders früher anerkannt? War das einfacher, diese Anerkennung zu gewinnen? Ist es hier in Polen besonders schwer gewesen?
In Polen war, kann man sagen, war das besonders ausgeprägt. Aber gerade durch die deutsch-polnische Schulbuchkommission oder durch die Internationale Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens ist ja schon seit den 70er Jahren diesbezüglich ganz konsequent Vorarbeit geleistet worden, und zwar von Historikern aus Deutschland und Historikern aus Polen. Und allmählich beginnt diese Wahrnehmung des Ordens auch breitere Massen zu ergreifen oder breitere Ausdehnung zu finden, sodass dieses Senkiewicz-Bild und ähnliche allmählich verblassen bzw. erkannt werden als ideologische Übermalungen.
Nochmal den Vergleich zu anderen Ländern, Slowakei, Südtirol, war das da einfacher?
Südtirol, ich stamme ja aus der Gegend, hatten wir diesbezüglich keinerlei Probleme. Natürlich hat es in der Zeit des Faschismus gewisse Probleme gegeben, aber die waren für unseren Orden nicht schwerwiegender als für die gesamte Bevölkerung. Also das ist im Grunde genommen kein Thema. Slowenien ist natürlich auch relativ schwierig. Dort war also unter dem Kommunismus und auch nachher noch also schon sehr starke Vorbehalte, die ähnlich ideologisch verfrachtet waren wie hier in Polen. Und in der früheren Tschechoslowakei, der heutigen Republik Tschechien, ist es ähnlich. Aber ich kann dankenswerterweise feststellen, dass eigentlich überall jetzt seit der Wende eben auch diese Themen ihre Sprengkraft verloren haben.
Überall wird jetzt, haben Sie gesagt, bei der Eröffnung, dass es da überall so kleinere Museen mit größeren Museen gibt. Jetzt gibt es auch eins in Soldau. Wie ist Ihr Eindruck vom Museum? Wird das ankommen?
Ich hatte zunächst, als die Einladung kam, an der Eröffnung teilzunehmen, ein bisschen Bedenken und habe mich gefragt, ja, wird das so ein bisschen nach Art eines Bauernmuseums oder so ganz was Hausbackenes sein? Habe mich dann aber informiert und dann eben, als ich dann zugesagt habe, eben selber feststellen können, dass es ein ganz, ganz hervorragendes, interessantes Museum, ein ganz modernes Museum geworden ist. Das heißt ja auch interaktives Museum des Deutschen Ordens. Mit Einbindung aller nur erdenklichen Medien und Karten und Illustrationen, aber auch zugleich die Möglichkeit, dass Kinder oder Erwachsene, die es interessiert, da an bestimmten Spielen und Konzepten teilnehmen können. Also insgesamt ein sehr positiver Eindruck.
Und das wird dann die Meinung dann etwas verbreiten in der Bevölkerung?
Ja, ich denke sicher, denn hier wird ohne hin und her einfach gesagt, so und so ist es gewesen, so und so hat sich das entwickelt, das ist die Struktur, das sind die Elemente und die Bereiche, in denen der Orden gearbeitet hat, sodass da hier eigentlich einfach ein ganz unkomplizierter Zugang zum Orden eröffnet wird, und zwar eben alles hier von polnischen Wissenschaftlern und Historikern erstellt. Ich glaube, dass das ein sehr guter Beitrag sein wird zu einem guten Verständnis des Ordens, der ja diese ganze Gegend hier, das ganze Land von Anfang an sehr stark geprägt hat.
Der jetzige 65. Hochmeister des Deutschen Ordens, Dr. Bruno Platter, stellte sich am Ende seines Besuchs auf dem Gebiet des ehemaligen Ordensstaates vom 13. bis 18. August den Fragen von Uwe Hahnkamp.
Gespräch.
Seit einiger Zeit gibt es das Internetportal des Verbandes der Deutschen Sozialkulturellen Gesellschaften in Polen mit Sitz in Oppeln, VDG. Dort können sich alle einzelnen Gesellschaften der deutschen Minderheit einbringen. Uwe Hahnkamp hat sich über das Portal bei seinem Betreuer Łukasz Bili erkundigt, der beim VDG für die Medienarbeit zuständig ist.
Es gibt ja jetzt die Internetseite des VDG. Seit wann gibt es die denn eigentlich? Seit wann ist sie denn gestartet?
Gestartet ist sie im November 2012. Also die hat noch keine so große Laufbahn, aber seit dieser Zeit hat sie sich schon extrem stark entwickelt. Also wir haben schon 20 regionale Redakteure, also die Seiten der einzelnen DFKs betreuen. Das Portal ist sehr multithematisch, also wir haben dort nicht nur Informationen aus Oberschlesien, sondern auch aus den anderen Regionen Polens. Wir haben dort auch sehr thematisch unterschiedliche Informationen, wie zum Beispiel Politik, Bildung, manchmal auch Sportinformationen. Und das Portal wird auch zitiert durch viele, zum Beispiel landesweite Medien. Also man sieht dort auch, dass dort Journalisten sich auch das Portal anschauen, nicht nur Mitglieder, aber auch Vertreter der Mehrheit. Wenn wir uns die Statistiken des Portals anschauen, sehr viele Besucher haben wir zum Beispiel aus der Wojewodschaft Mazowieckie, also das ist Warschau. Das heißt, viele Vertreter der Mehrheit interessieren sich auch dafür, was wir machen. was sicherlich ein Grund zur Freude ist.
Kommen wir jetzt mal zum Anfang nochmal zurück. Ihr seid schon seit November tätig. Ja, wie ist eigentlich die Idee entstanden, sowas überhaupt zu machen?
Eigentlich ist die Idee schon 2010 entstanden, bei den Arbeiten an der Strategie der deutschen Minderheit für die Jahre 2010, 2015. Das ist unser offizielles Dokument mit all dem, was wir erreichen wollen, was unsere Ziele sind und wohin wir eigentlich hinkommen wollen mit der ganzen Tätigkeit der Volksgruppe. Da haben unsere Vertreter halt gesagt, wir brauchen ein gemeinsames Internetportal, das vor allem als Kommunikationsplattform zwischen den einzelnen Regionen, zwischen den einzelnen DFK-Gruppen wirkt. Also wir wissen, per Post geht die Information sehr, sehr langsam. Das Ausrufezeichen ist heutzutage auf dem Internet. Wenn da etwas auf den DFK-Seiten gepostet wird, dann sehen das die anderen und das kann auf dem anderen Ende Polens sein. Also das ist sicherlich schon was Gutes und wir haben schon Feedback bekommen, dass genau dieses Ziel, das wir uns bei der Entwicklung der Strategie gesetzt haben, schon ein bisschen erreicht wurde, aber das Portal hat viel, viel mehr Entwicklungspotenzial, also da geht noch viel, viel mehr.
Jetzt haben wir diese Seite. Wie sieht die Struktur dann aus? Ist es dann so quasi zentraler Server? Hat da jede DFK oder jede Region sozusagen ihre Internetseite, die sie selber pflegt? Oder wie sieht die Struktur so ein bisschen aus?
Also das sieht so aus, dass das VDG-Portal auf einem Server ist. Das heißt, die Internetseiten der einzelnen DFKs sind ebenfalls auf diesem VDG-Server. Und das ist eine sehr, sehr gute Sache meiner Meinung nach, weil das spart auch Kosten. Die einzelnen DFKs müssen nichts für den Server bezahlen, überhaupt nichts. Das alles bezahlt der VDG. Und die zweite gute Sache ist, dass das alles an ein technisches Verwaltungssystem angeschlossen ist. Das heißt, alle arbeiten mit dem gleichen System. Diesbezüglich können sich Vertreter der verschiedenen DFKs mit den Informationen austauschen, auch von der technischen Seite. Also wenn die ein Problem haben, die können sich auch gegenseitig fragen. Das System variiert nicht. Also man kann sich sehr gut mit den Informationen auch von der technischen Seite austauschen.
Du hast gesagt, die Resonanz ist relativ groß. Die DFKs arbeiten mit, schicken Informationen. Ist es rege? Könnte es besser sein? Gab es Anlaufschwierigkeiten? Wie war das?
Na, sicherlich könnte es noch besser sein. Also wir hatten jetzt im April eine Schulung für 20 Personen. Da waren Vertreter der deutschen Minderheit aus verschiedenen Altersgruppen. Was interessant war, die meisten in der Altersspanne 20 bis 40. Also genau die Altersgruppe, von der manche meinen, die gibt es nicht bei der deutschen Minderheit. Das war schon interessant, dass wir ihnen so eine Internetschulung angeboten haben und auf einmal gibt es so eine Gruppe. Es gibt manche, die sehr aktiv sind, die schon viel schreiben, manche schreiben weniger. Das Problem ist sehr die Zweisprachigkeit. Also jedes DFK muss halt für sich entscheiden, was seine Zielgruppe sind, was seine Empfänger sind. Man muss entscheiden, ob man zweisprachige Texte braucht oder nicht. Aber wir als VDG sind der Meinung, also alle unsere Texte müssen zweisprachig sein. Also wir legen auch sehr großen Wert darauf. Das ist manchmal ein Problem, aber wir hoffen, dass es besser wird. Also einen zweisprachigen Text zu schreiben ist sicherlich sehr viel zeitaufwendiger als einen einsprachigen Text, weil da muss man alles doppelt machen. Aber das man da eine größere Empfängergruppe hat, das ist es ja auch wert. Also ein Beispiel könnte man sagen aus Ermland und Masuren. Sicherlich sind die Vertreter der Landsmannschaft Ostpreußen interessiert, was die dort in den einzelnen DFKs machen. Viele sprechen aber kein Polnisch. Deswegen ist es wichtig, dass man sowohl der polnischen Mehrheit präsentiert, was wir machen, als auch denen, die kein Polnisch verstehen.
Ja, apropos Ermland, Masuren. Wenn ich jetzt hingehen möchte und möchte da also Tonmaterial, Filmmaterial, Texte hineinstellen, was muss ich denn vorher machen? Brauche ich ein Passwort? Gibt es die Seite schon? Wie mache ich das?
Der erste Schritt ist, sich bei dem VDG vor allem zu melden. Also eine Mail schicken oder mich anrufen, dass ein DFK oder eine Organisation so eine Internetseite wünscht. Und dann von mir, von meiner zentralen Stelle aus, erstelle ich halt ein Profil, erstelle ich die Seite. Das läuft ganz schnell. Für mich ist es wenig Arbeit. Und die einzelne Organisation bekommt dann ein Login und ein Passwort und den eigenen Platz, die sie verwalten kann. Natürlich muss man in dieser Hinsicht ein gewisses Wissen an dem CMS-System, also dem Datenverwaltungssystem Joomla mitbringen, weil das Portal ist auf Joomla aufgebaut. Das ist aber kein so großes Problem, weil wir planen als VDG noch weitere Schulungen für die einzelnen DFK-Gruppen, an denen dann Vertreter teilnehmen können und in den Schulungen vermitteln wir sozusagen das Handwerk von Joomla. Wir schulen eigentlich fertige Redakteure der einzelnen DFK-Seiten. Also vor allem das Wichtigste ist, die Deklaration, so eine Internetseite führen zu wollen. So ein Signal ist für uns wichtig.
Das war Uwe Hahnkamp im Gespräch mit Łukasz Bili, der beim VDG für die Medienarbeit zuständig ist und das Internetportal des VDG betreut, über die Ideen hinter diesem Portal und die derzeitige Nutzung durch die Gesellschaften der deutschen Minderheit.